Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 7: Im Würgegriff der Nazis. Die neuen Machthaber in Deutschland waren effektiv in der Umsetzung ihrer Ziele. Alle gesellschaftlichen Institutionen hatte sich der Nazi-Diktatur innerhalb weniger Wochen zu unterwerfen. Diese Gleichschaltung geschah auf jeder Ebene. Von den Bundesländern über die Kommunen bis zu Parteien, Organisationen und sogar Vereinen. Nur die Kirchen waren ausgenommen. So blieb auch die Leitung des Münchner Waisenhauses zumindest vorerst. Beim Waisenpfleger Meier, den englischen Fräulein und bei Pater Glück. Besagter Pater Glück war es auch, der Bernhard zu dem für Mitte März vereinbarten Termin in der Münchner Universitätsklinik begleitete. Der Entwicklungsschub bei Bernhard war für alle, sogar dem manchmal etwas weltfremden Pater erkennbar. Seine dreitägige Abwesenheit auf dem Speicher war befremdlich. Man war aber erleichtert, dass Bernhard wieder gesund erschien und am täglichen Leben im Heim teilnahm. Sorgen machte der Heimleitung jetzt weniger der Ablauf dieser raschen Entwicklung, sondern wie man den Knaben auf die Schnelle passende Kleidung besorgen kann. Der Körper war inzwischen massig und füllig, die Beine kurz. Um zu seinem Arztbesuch ordentlich bekleidet zu sein, musste Aloysia nach etwas halbwegs Passenden im Kleiderfundus des Waisenheims suchen. Der Weg der beiden zur Haunerschen Klinik am Goetheplatz führte sie durch die Münchner Innenstadt. Vor und in den Geschäften war einiges los und viele der Passanten konnten sich ein Lachen beim Anblick des seltsamen Paars nicht verkneifen. Ein gebeugter, etwas tattrig erscheinender Pater in dunkler Kutte und eng an seiner Seite ein genauso großer, aber doppelt so breiter Jüngling im Watschelgang mit viel zu enger Jacke und zu langer Hose. An dem stattlichen Klinikbau endlich angekommen, verbrachten sie nach der Anmeldung eine etwa 90-minütige Wartezeit in einmütiger Stille, bis sie in eines der Ambulanzzimmer aufgerufen wurden. In dem Zimmer saß hinter einem Schreibtisch vor dem Fenster ein etwa 50-jähriger Mann mit kurzgeschnittenem Scheitel und graumelierten Haaren. Er trug eine kleine Brille und am Revers seines Arztkittels hing für jeden erkennbar das rote, runde Parteiabzeichen der NSDAP. Ein Hakenkreuz auf weißem Grund mit einem roten Ring umrandet. Der Arzt las den Überweisungsschein, den der Pater zuvor bei der Anmeldung abgegeben hatte. Nach einiger Zeit blickte er hoch, musterte die beiden kurz und signalisierte ihnen, sich zu setzen. »Heil Hitler!« begrüßte er sie. »Grüß Gott«, sagte der Pater. Bernhard blieb stumm. Der Arzt musterte den Pater über den Rand seiner Brille. »So, wen haben wir denn da? Bernhard Neumann, richtig?« Er sah jetzt Bernhard an. »Jawohl, Neumann Bernhard, mein Name«, antwortete Bernhard zackig, was dem Arzt ein Lächeln entlockte. »Na dann, Bernhard, dann steh mal auf.« Mit Bernhard stand auch der Arzt auf und ging am Schreibtisch vorbei zu ihm. Pater Glück blieb sitzen. Der Arzt musterte jetzt Bernhard vom Scheitel bis zur Sohle. »Hat man im Waisenhaus keine passenderen Kleidungsstücke gefunden?« Er blickte seitlich auf den Pater herab. »Ist ja peinlich für den Knaben, sowas anziehen zu müssen.« »Ist halt schnell gewachsen, der Bub«, sagte Pater Glück gelassen. »Aha«, antwortete der Arzt missbilligt. »So, Bernhard, jetzt bitte bis auf die Unterhose ausziehen. Dann darfst du dich da auf die Liege setzen.« Bernhard tat wie angewiesen, während der Arzt sich in einer Karteikarte Notizen machte. Nachdem Bernhard auf der Liege saß, wurde er körperlich untersucht. Herz und Lunge wurden abgehört, die Reflexe getestet und Rachen und Ohren inspiziert. Zuletzt zog der Arzt am vorderen Bund von Bernhards Unterhose, um einen kurzen, aber intensiven Blick auf dessen Geschlechtsteil zu werfen. »Du darfst dich jetzt anziehen und dann wieder Platz nehmen.« Währenddessen setzte sich der Arzt an den Schreibtisch und verfolgte seine Notizen. »So, Bernhard«, sagte der Arzt und blickte ihn eindringlich an. »Das Allerwichtigste ist, dass du dir weder von einem jüdischen Quacksalber noch von einem Pfaffen einreden lässt, krank zu sein. Verstanden?« Bernhard nickte unbeholfen. »Du bist ein gesunder deutscher Jüngling und kannst mit deiner ganzen Kraft dem deutschen Volk und seinem Führer dienen. Und nun zu Ihnen, Herr Pater.« Er blickte jetzt genauso eindringlich über den Rand seiner Brille auf Pater Glück. »Ich halte es für eine Schande, einen jüdischen Arzt in ein deutsches Waisenheim zu rufen, vor allem wenn offensichtlich solche Fehldiagnosen getroffen werden. Dies ist nicht zu akzeptieren. Ich werde einen Brief an die Stadtverwaltung München schicken. Der Pater blieb ruhig und gelassen. In dem Überweisungsschreiben des Herrn Dr. Rubinstein steht etwas von ausgeprägter körperlicher Unterentwicklung, Verdacht auf genetisch bedingtes Syndrom. Er machte eine kurze Pause. Unterentwickelt? Ha! Ist dieser Rubinstein blind, frage ich mich. Der Knabe ist mit 14 schon größer als jeder ausgewachsene Judengnom. Und ein kurzer Blick in die Unterhose genügt, um zu sehen, dass es sich hier um einen jungen deutschen Mann handelt. Unterentwickelt, ich fasse es nicht. Herr Doktor, fragte Pater Glück leise, Herr Doktor, darf ich Sie kurz unterbrechen? Der Arzt nickte ungehalten. Der Grund für unseren Besuch liegt nicht in der körperlichen Entwicklung des Knaben, vielmehr beschäftigen uns seine merkwürdigen Schlafattacken. Der Junge schläft manchmal tagelang durch und ist nicht zu wecken. Nach einer Pause fuhr der Pater fort. Dr. Rubinstein, der im Übrigen den Krankenhausbesuch kostenfrei und auf eigener Initiative durchführte, meinte etwas von Narkolepsie. Hören Sie mir auf, erwiderte der Arzt barsch. Ich will den Namen dieses Quacksalbers nicht mehr hören. Narkolepsie. Blödsinn. Der Junge ist rasch gewachsen. Da braucht man Schlaf. Schicken Sie ihn mir an die frische Luft. Ich empfehle körperliche Ertüchtigung. Er wandte sich wieder Bernhard zu. Ein stattlicher deutscher Jüngling wie du muss doch zur Hitlerjugend. So wie ich das sehe, bist du bald 14. Genau das richtige Alter. Mein Therapievorschlag lautet daher, Mitgliedschaft bei der Hitlerjugend ab dem 14. Lebensjahr. Verstanden? Bernhard nickte. Pater Glück blieb regungslos. Na dann, auf Wiedersehen. Der Arzt lächelte Bernhard aufmunternd zu. Den Pater würdigte er keines weiteren Blickes. So verließ das ungleiche Paar das Sprechzimmer. Der Arzt blickte ihnen beim Herausgehen hinterher und schüttelte mit einem hämischen Grinsen den Kopf. Unterentwickelt. Ich fass es nicht, murmelte er. Auf dem Weg wieder nach Hause wusste Pater Glück, dass diese Welt nicht mehr die seine war. Er fühlte sich alt und hoffte, dass sein Herrgott ihn bald zu sich rufen würde. Bernhard hingegen wusste, dass er der Hitlerjugend beitreten muss. Und zwar rasch. Nur 4 Wochen nach der Machtübernahme erhielt Dr. Rubinstein ein Schreiben der Reichsärztekammer. Man ließ ihn wissen, dass er mit sofortiger Wirkung die Zulassung zur kassenärztlichen Tätigkeit verloren hatte. Die Behandlung nicht-arischer Privatpatienten sei ihm vorerst weiter gestattet. Ein paar Wochen später erhielt er ein ähnliches Schreiben der Schulbehörde. Mit dem neuen Schuljahr 33/34 wurde ihm untersagt, weiter als Lehrer am Gymnasium zu unterrichten. Ludwig sah ihn in den wenigen verbliebenen Biologiestunden bis zum Schuljahresende als einen geknickten Mann ohne Zuversicht. Er suchte oft das Gespräch mit Rubinstein, fand jedoch keinen Zugang mehr zu ihm. An einem Wochenende im Juni nahm Ludwig daher all seinen Mut zusammen. Er beschloss, die Familie Rubinstein auch ohne Einladung und ohne Genehmigung der Heimleitung zu besuchen. Als er nach dem einstündigen Fußmarsch vor der Villa ankam, blickte er über den Zaun in den Garten. Im Vorgarten sah er niemanden. Das Auto des Doktors stand ebenfalls nicht in der Einfahrt. Er meinte jedoch Stimmen zu hören, die von der Terrasse im hinteren Teil des Gartens zu kommen schienen. »Hallo«, rief Ludwig. »Jemand zu Hause?« Er erwartete einen Augenblick. »Hallo, ich bin's, der Ludwig.« Nach etwa 1 bis 2 Minuten kam ihm Dr. Rubinstein entgegen. Er trug eine bequeme beigefarbene Hose, ein weites weißes Hemd und hatte einen breiten Sonnenhut auf. Sein Gang war langsam. Er schien etwas abgemagert zu sein. »Guten Tag, Ludwig«, sagte Rubinstein ohne zu lächeln. »Grüß Gott, Herr Dr. Rubinstein«, begann Ludwig. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich so unangemeldet einfach hier auftauche. Ich wollte nur fragen, wie es Ihnen und Ihrer Familie geht.« »Komm rein«, sagte Rubinstein und öffnete ihm das Gartentor. »Wir sitzen alle hinten im Garten.« »Wenn ich besser ein anderes Mal kommen soll?«, fragte Ludwig unsicher. »Nein, nein, geht schon in Ordnung, komm mit.« Sie gingen beide über die Einfahrt zum hinteren Teil des Grundstücks. »Wo ist denn Ihr Wagen?«, fragte Ludwig. »Verkauft«, antwortete Rubinstein. »War nichts mehr für mich.« »Ach so«, sagte Ludwig, wissend, dass er seine Frage bisher hätte nicht stellen sollen. Sie gingen um die Vorderfront des Hauses herum. Auf einer kleinigen, schattigen Terrasse saßen Frau Rubinstein und Eva. Simon spielte mit einem Spielzeugauto auf dem Gras etwas abseits von den anderen. »Grüß Gott, Frau Rubinstein. Hallo, Eva«, sagte Ludwig. »Grüß dich, Ludwig«, sagte Frau Rubinstein. Eva blieb stumm. Der Doktor holte einen 4. Stuhl dazu und bot Ludwig an, sich hinzusetzen. Die Stimmung war getrübt. Eva putzte sich die Nase mit einem Taschentuch und wischte sich Tränen aus den Augenwinkeln. »So, Ludwig«, begann Rubinstein, »was führt dich denn her zu uns?« »Naja«, antwortete Ludwig zögerlich, »ich habe mir Sorgen gemacht, als man uns in der Schule wissen ließ, dass Sie, lieber Herr Doktor, uns nicht mehr unterrichten werden. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich das sehr bedauere. Wenn ich etwas für Sie und Ihre Familie machen kann...« »Oho, der arische Herrenmensch zeigt Mitleid. Wie großzügig«, rief Eva zynisch mit belegter Stimme. »Eva«, ging Rubinstein dazwischen, »das bringt doch jetzt nichts. Ludwig kann nun wirklich gar nichts dafür.« »Na gut«, fuhr Eva fort, »dann soll er versuchen, dass du wieder als Arzt und Lehrer arbeiten darfst, dass wir das Auto zurückkaufen können und das Haus, in dem Simon und ich seit unserer Geburt wohnen, nicht auch noch verkauft werden muss.« Sie fing erneut zum Weinen an. Ludwig war betroffen und ebenfalls den Tränen nahe. »Tja, Ludwig«, sagte Frau Rubinstein trocken, »man will uns in unserer Heimat nicht mehr haben. Warum das so ist, sagt man uns nicht. Oder ich bin zu blöd, es zu verstehen.« »Sarah, Eva«, erwiderte Herr Rubinstein, »so kommen wir doch nicht weiter.« Er sprach jetzt an Ludwig gewandt. »Du bist noch jung, Ludwig, aber ein schlaues Kerlchen. Außerdem hast du schon so einiges in deinem bisherigen Leben erdulden dürfen. Ich, wir alle mögen dich und hätten dich gerne öfter bei uns als Gast begrüßt, aber«, er stockte und war jetzt selbst den Tränen nahe, »du bist mein Schüler, oder warst es zumindest. Und ich denke daher, dass es in unserer beider Interesse ist, wenn wir uns nicht mehr sehen. Herr Doktor, ich warte, Ludwig. Wir werden unser Haus verkaufen müssen. Vielleicht emigrieren wir ins Ausland. Vielleicht warten wir hier auf bessere Zeiten und hoffen, dass aus Hitler-Deutschland wieder unser Deutschland wird. Das ist noch nicht beschlossen. Aber egal, welche Entscheidung getroffen wird, du sollst nicht damit belastet werden.« Ludwig blickte mit Tränen in den Augen auf jeden der Anwesenden. Eva und das Ehepaar Rubinstein starrten stumm auf die Terrassenfliesen. »Es tut mir so leid«, stammelte Ludwig. »Mit Ihnen habe ich das erste Mal erlebt, wie es sein könnte, Teil einer Familie zu sein. Er fing zu schluchzen an. »Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Auf Wiedersehen und alles Gute«, sagte Rubinstein. »Auf Wiedersehen«, seufzte Ludwig, stand auf und verließ das Grundstück. Auf dem Weg nach Hause musste er bitterlich weinen. Einige ihm entgegenkommende Spaziergänger sahen ihn befremdet an. »Warum«, dachte er sich, »warum nur? Die Familie Rubinstein verkörpert das, wonach er sich immer sehnte, ein glückliches Leben in einer intakten Familie. Und jetzt? Alles zerstört innerhalb weniger Wochen. Er hasste die Welt, hasste seine Heimat, hasste das Waisenhaus und hasste sein ganzes bisheriges Leben. Er ging von Bogenhausen über das Isar-Hochufer zurück. Als er schon wieder fast zu Hause war, sah er Pater Glück auf einem seiner üblichen Nachmittagsspaziergänge. »Das hätte ich mir denken können, dass er um diese Zeit hier unterwegs ist. Das passt mir jetzt wirklich überhaupt nicht.« Er wollte gerade kehrt machen, als der Pater ihn entdeckte und lächelnd zuwinkte. »Zu spät«, dachte Ludwig, »er hat mich gesehen.« »Ludwig? Alleine hier unterwegs?«, fragte der Pater. »Grüß Gott, Herr Pater Glück«, erwiderte Ludwig. »Ich muss Ihnen wohl was beichten. Ich habe ohne Erlaubnis das Haus verlassen.« »Ach, Ludwig, wenn das deine schlimmsten Sünden sind, dann sei es dir vergeben. Du bist doch schon groß und in die Schule gehst du ja auch alleine. Geh ein paar Schritte mit mir mit, dann fällt es nicht mal auf, dass du alleine weg warst.« »Vielen Dank, Herr Pater«, sagte Ludwig. »Mir ist nur leider nicht nach Reden zumute.« »Was ist denn los mit dir? Vielleicht willst du mir deinen Kummer ja doch erzählen. Manchmal hilft das«, sagte Pater Glück. Ludwig machte einen langen Seufzer. »Ich war in der Holbeinstraße und habe spontan die Familie Rubinstein besucht.« Sie gingen gemeinsam weiter auf der üblichen Runde des Paters. »Ja und?«, fragte Pater Glück. »Ich mag die Familie und eigentlich dachte ich, dass mich die Rubinsteins auch mögen. Also habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir Schüler erfahren haben, dass uns der Doktor demnächst nicht mehr unterrichten wird. Dass ich nicht helfen kann, war mir schon klar, aber ich musste fragen, was los ist und wie es ihm so geht.« »Der Doktor darf euch nicht mehr unterrichten, weil er Jude ist, oder?«, fragte der Pater. »Ja«, antwortete Ludwig. »Und besonders schlimm ist, dass er zudem seine Praxis schließen muss. Das Auto hat er schon verkauft, jetzt soll die Villa mit Garten verkauft werden. Ich begreife das alles nicht. Ist es denn ein Verbrechen, ein Jude zu sein, Herr Pater?« Ludwig standen erneut die Tränen in den Augen. Nein, Ludwig, natürlich nicht, antwortete dieser. Der Dr. Rubinstein ist ein herausragender Lehrer und Arzt und gewiss auch ein netter Mensch. Es sind die Zeiten und die Umstände, die dies alles ermöglichen. Die Nazis haben uns im Griff. Gott weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie gingen beide ein paar Schritte still weiter, als der Pater wieder zu reden begann. Ludwig, ich muss dir was erzählen. Ich war doch neulich mit Bernhard in der Universitätsklinik wegen seiner Schlafattacken und den seltsamen Entwicklungsschub. Der Arzt in der Ambulanz war für jeden erkennbar ein Nazi. Wie der mich behandelt hat und auf den Dr. Rubinstein schimpfte, war eine einzige Frechheit. Sowas ist mir mein ganzes Leben nicht passiert. Ich war fassungslos. Und am Ende meinte er, dass die beste Therapie für Bernhard die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend ist. Kannst du dir das vorstellen? Und dieses Gesindel bestimmt jetzt, was gut und schlecht für uns ist? Wenn ich jünger wäre, würde ich mir das nicht gefallen lassen. Aber so, Ludwig, ich werde bald 70, bin krank und ich mag nicht mehr. Du bist jung und gescheit. Du solltest versuchen, dass unsere christlichen Werte wenigstens zum Teil weitergelebt werden. Aber wie soll ich das denn machen? Fragte Ludwig. Der Pater dachte sichtlich angestrengt und lange nach. Wenn Bernhard zur Hitlerjugend geht, sagte er schließlich, gehst du zum Bund Neudeutschland, der katholischen Jugendorganisation. Du bist Gymnasiast und möchtest dich gegen dieses Schurkenregime wehren. Denk darüber nach. Mich würde es freuen.